Servus und habe Dere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Mit mir im virtuellen Studio der Corby.
Hallo, grüß Gott.
Und sonst keiner mehr. Corby, mit zwei haben wir heute die Ehre miteinander. Und wir reden über, meiner Meinung nach, einen ganz starken Film. Und zwar The Hills Have Eyes von 2016. Aber zuerst mal, wie geht's dir denn, Corby? Was treibst du denn allerweil?
Ich? Ja. Du, ich mach eigentlich nur noch Pläne, in Urlaub zum Fahren, am liebsten in die Wüste, mit einem Wohnwagen, weißt du, die ganze Familie dabei, der Hund hinten drin im Wohnwagen, und dann nehme ich am besten nur meinen Schwager mit, meine Schwägerin.
Den ihr Kind?
Deren Kind, genau. Und fahren gen den Hügeln der blutigen Augen.
Dam, dam, dam. Sehr gut, sehr gut. Ich möchte fast behaupten, der Film passt zu den momentanen Temperaturen. Ich sitze da jetzt gerade in meinem Büro herin und ich schwitze wie eine Sau. Ich habe direkt das voll das Hills of Ice Feeling. Das passt jetzt gerade, dass wir mir gerade über den Film reden.
Ja, ja. Ich schließe mich dem Schwitzen an. Es sind echt unglaublich ekelhafte Temperaturen aktuell, aber wem sage ich das? Ich habe heute in der Früh ein Video gesehen, wie in der Nähe von Kassel bei der Autobahn links und rechts die Fahrspuren brennen. Da habe ich mir gedacht, ah ja, Bayern ist gar nicht so verkehrt, gell?
Ja. Also, es ist auf alle Fälle ein Remake, über was wir heute reden, von einem Film von 1977 von Wes Craven. Ich weiß nicht, hast du den Film damals im Kino gesehen oder bist du zu jung, oder?
Was? Damals, 1977 im Kino?
Nein, nee, nee, von 2016 natürlich, das Remake.
2006?
Ja.
Na, den habe ich da selbst freilich nicht gesehen. Auch die Filme vom Alexandre Jean sagen mir erst seit ein paar Jahren was. Oder okay. Sagen wir mal, eigentlich so richtig wahrgenommen habe ich diesen guten Regisseur erst seitdem wir den Podcast hier haben.
Okay.
Und ich muss sagen, ich habe mir unter The Hills Have Eyes nicht ganz so viel vorstellen können. Nachdem du ja gemeint hast, weltbester Film und unbedingt anschauen, und ich dann erst gesehen habe, Alexandre Aja oder Alexandre Aja, habe ich mir gedacht, ja Mike, sag halt das zuerst.
War das jetzt echt eine Erstsichtung für dich, oder was?
Ja, für mich war es die Erstsichtung.
Ja, sauber, sauber. Das ist schon mal ganz gut, dass du jetzt da ganz frisch an der Sache dran bist. Das ist ganz gut. Das war einer von den ersten, oder ist 2003 hat eigentlich alles so richtig angefangen mit dem ganzen Remake. Ich kann fast behaupten, mit der Texas Chainsaw Massacre. 2004 ist dann Dawn of the Dead rausgekommen. Und dann 2006 eben The Hills Have Eyes. Also es waren drei richtig gute Filme, oder auf irgendeine Weise gute Filme, hintereinander. Wobei für mich dann Hills Have Eyes von 2016 die absolute Krönung ist, weil der Film so viel richtig macht. Was?
2006.
Habe ich 16 gesagt? Entschuldigung, ja. 2006 natürlich. Ich weiß nicht, hast du den Originalfilm von 77 her gesehen?
Nein, nur den Trailer.
Okay.
Die guten Trailer aus den 70er Jahren, die lassen ja so einen Filmnamen nie vergessen, wenn alle 30 Sekunden dann das weiß kommt.
Das ist so geiler, gerade die Trailer aus der Zeit, 70er, 80er, die waren Weltklasse.
Vor allem, du siehst den Trailer und du musst definitiv den Film eigentlich nicht mehr sehen. Also du hast dann schon alles gesehen.
Das stimmt. Aber das machen wir uns mittlerweile aktuell mit den Trailer auch, dass du in einem 3-Minuten-Trailer eigentlich so ziemlich alles gesehen hast, was wichtig ist, und dann kannst du eigentlich abhaken.
Ja, leider.
Jetzt pass auf, erzähl mal die Leute, was eigentlich in The Hills Have Eyes geht.
Darauf habe ich gewartet, weil ich habe mir diesen Film gestern mit meiner Frau zusammen angeschaut, und bis die dann einmal so fertig war, dass die sie dann zu mir ins Wohnzimmer gesellt hat, habe ich mal die Beschreibung bei Disney Plus durchgelesen, habe mir gedacht, okay, cool, das sagt eigentlich alles. Und diesen Satz habe ich mal jetzt rauskopiert und den lese ich jetzt vor.
Bitte,
und
das ein ist Satz
die,
ist gut.
Die, genau, das ist die Beschreibung für den Film. Eine Familie in den Ferien begibt sich in die Wüste und plötzlich befinden sie sich in einem verzweifelten Überlebenskampf gegen blutrünstige Mutanten.
Passt, alles gesagt.
Ja, genau, ja, das absolut. Beschreibt den Film, Punkt.
Ja, sehr gut, mit dem können wir arbeiten.
Ja, dann, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt.
Vielleicht reden wir noch ein bisschen drüber, aber so, wie gesagt, die Story wissen jetzt die Leute. Jetzt weiß ich nicht, jetzt möchte ich ganz von vorne anfangen. Der 1977er Film hat eine ziemlich coole Trivia, weil der von der Synchro, da gibt es in Deutschland zwei Synchro-Fassungen, und zwar gibt es eine, in der die Angreifer der Familie Aliens sind, tatsächlich Außerirdische.
Ui.
Das wird dann ganz abstrus, wird das erklärt, dass die da in Roswell abgestürzt sind und so. Ja, und sie auf der Erde quasi so zurechtfinden müssen und Menschenfleisch für sich entdeckt haben. Hm. Voll cool, oder?
Das ist echt crazy, ja.
Da gibt's eben noch die normale Synchro, die quasi dann zum Film passt. Und da geht's eben dann um Mutanten. Genau, so viel.
Ich mehr du hast behaupten, ja, sorry, einfach weil das Thema Mutanten, sowas finde ich immer sehr interessant. Und ich muss sagen, die Mutantendarstellung in dem Remake ist ja gigantisch, also wirklich gigantisch. Also ich denke mal, es sind Kostüme oder Make-up. Das ist schon echt krass, wie die ausschauen. Ja. Und da war ich vorhin, als ich mal den Trailer von Wes Craven geschaut habe, dann doch eher ernüchtert, weil ich mir dann gedacht habe, na ja, das könnten jetzt Hippies sein.
Ja, das stimmt. Also da haben sie ein wenig gespart, aber wenn man schauen muss, was das Budget vom Wes Craven denn war, das ist natürlich ein Bruchteil von dem, was der Aja gehabt hat und natürlich auch die Zeit. Aber der Michael Berryman spielt da mit in dem Original und der hat ja seines, laut eigener Aussage, so viele Deformationen, dass er da als Mutant quasi ungeschminkt reingehört können in die ganze Geschichte.
Naja.
Aber auf diese möchte ich gerne noch, ich würde es eigentlich später sagen, dann sage ich es jetzt, weil es gerade zum Thema passt, und zwar auf der Blu-ray gibt es ein ganz kurzes Making-of und das würde ich wirklich jedem empfehlen, und zwar Surviving the Hills, The Making of the Hills Have Eyes, und da wird eben gezeigt, wie die KNB Group, die am Anfang vom Vorspann schon erwähnt wird und wo ganz viele Leute kennen müssen, wenn es heißt KNB, die ja die Effekte von From Dusk Till Dawn zum Beispiel gemacht haben.
Ja.
Da wird alles ganz schön erklärt und gezeigt, wie das gemacht wird. Und es ist auf alle Fälle die Zeit wert, sich das anzuschauen, weil das extrem anschaulich ist.
Genau. Mhm.
Mhm. Unbedingt.
Ja, und jetzt klär mich auf, sind es richtige Mutanten?
Nein, sind es nicht. Sonst. Hey. Es ist sogar einer von die KNB Light, der Greg Nicotero, der spielt den Mutanten Syst, der quasi das Eisengestell aufhat. Der quasi dann die Spitzhacke ins Auge kriegt. Das ist der Greg Nicotero selber. Den kennen jetzt wahrscheinlich ganz viel als Regisseur von ganz viel Walking Dead Folgen. Der Langzuderter. Genau. Auf alle Fälle setzt der Film in die ersten Minuten schon mal so richtige Duftmarke, weil der Cold Opener sehr geil ist. Also du weißt eigentlich noch gar nicht, was so richtig los ist, und schon werden eine ganze Herd Leute, die in der Wüste Proben nehmen, die in Schutzanzüge sind, von Unbekannten niedergemeuchelt. Und das ist schon mit ziemlich krass, wenn da Spitzhacken durch Köpfe gängern und Leute in der Mitte durchgerissen, an Autos mitzogen werden und so. Also man weiß am Anfang schon genau, in was für Richtung der Film geht und ob man dann wirklich auch noch sitzen bleibt oder ob man dann gleich geht.
Ja, also
aber du bist sitzen bleiben.
Ich wiederhole das mit einer Familie in den Ferien. Genauso wie gefühlt, ganz genauso.
Sehr geil. Einer von der Familie ist ja der Ted Levine, der Buffalo Bill war bei Schweigen der Lämmer, also der Big Bob quasi. Und jeder, der an Ted Levine denkt unwiderruflich an Goodbye Horses, oder, Corby? Weißt nicht, wo er dann seinen Zipfel zwischen die Füße versteckt und schau da Schweigen der Lämmer mal an, dann reden wir da drüber. Aber ich finde es ziemlich geil, dass der Ted Levine dabei ist und der liefert eigentlich immer eine geile Performance ab. Auch da jetzt als Familienoberhaupt.
Das ist in Schweigen der Lämmer.
Ja.
Also den habe ich ja schon gesehen.
Ja, dann darf er das wissen, wenn er sich in seinen Zipfel zwischen die Füße steckt und im Hintergrund läuft Goodbye Horses und er sagt ganz obszöne Sachen.
Ach so. Ey, es ist schon länger her, dass ich den gesehen habe.
Okay.
Da kann ich mich eigentlich nur noch an die Hauptdarsteller erinnern.
Okay. Ja, genau, ja, natürlich. Hannibal Lecter und so, gell?
Ja, ja, das stimmt, der kommt ja auch vor.
Genau. In derer, die Familie an sich ist schon mit ziemlich, schön zusammengewürfelt, weil es im Endeffekt der Duck, der quasi in die Familie da mit eingeheiratet hat, ist ja, im Endeffekt steht der ja die Demokraten da in dem Film, oder? Und der Big Bob ist ein totaler Republikaner.
Der und sein Bub.
Ja.
Die nehmen eine Abkürzung durch die Wüste, weil ein Tankwart ihnen den Tipp gibt, ja, wenn sie nach Kalifornien wollen, dann müssen sie da unbedingt die Abkürzung nehmen, weil da sind sie dann in Windeseile in Kalifornien. Und auf einmal haben sie einen Unfall, weil ja, das Auto hat einen Platten, nicht ganz freiwillig, aber das merken die nicht. Die erste Tat, die die machen, ist ihre Waffen rausholen, schon mal ordentlich laden. Ich druck meinem wahrscheinlich 16-jährigen Bub auch natürlich selbstverständlich die Waffe in die Hand und sage, gell, aufpassen. Und so die Mädels sagen, ihr hört jetzt auf das, was der Bub sagt, gell, während ich wieder zurückgehe zur Tankstelle.
Ja, natürlich. Das bleibt alles in männlicher Hand.
Ja, schon. Also ich fühle mich wie im Urlaub.
Aber bei uns war es eher so, Korbi, oder? Dass Frau dann die sind hinten nimmt, oder? Und wir sagen mal, okay, mach ich.
Ich wäre völlig verzweifelt. Ich hätte diesen Unfall gehabt und ich hätte mich genauso angestellt wie der Duck, der ihn dann fragt, ja, und wie schaut's aus? Ja, das ist alles verzogen, total Schaden. Ja. Okay, kannst du es reparieren?
Und dann zusammengerollt wird ein Embryo in Embryostellung und dann einfach link bleiben, oder? Bis geil ist, bis vorbei ist.
Ja, genau.
Ich finde es aber sehr cool, den Duck, der wird am Anfang wirklich wieder totaler Winsler dargestellt, wird auch seine Mützen aufhat, sein Karl Dahl, Sunshine-Reggae auf Ibiza, Gedächtnismützen, und dann schaut er immer so ins Sonnen und ah, und das ist ein Winsler, ist er. Und der macht dann noch eine ziemlich coole Charakterentwicklung durch.
Ja, zum Schluss hin.
Genau.
Man kann jetzt nicht gerade für die Charaktere sprechen, dass man jetzt irgendjemanden unbedingt wünscht, außer vielleicht dem Baby, dass es den ganzen Spaß überlebt. Also sagen wir mal, jeder von denen hat so seinen Moment, wo ich sage, ihr seid aber sehr sympathisch.
Ach, ich finde die schon sympathisch, muss ich schon sagen.
Na.
Jo, na. Vor allem wenn dann auch der jetzt greife ich schon wegen vor, der Angriff dann auf das Wohnmobil ist und so, da tun es mir schon alles sehr leid. Also muss ich schon sagen.
Also ich weiß nicht, ich hab's mir gestern auf Englisch angeschaut, weil es auf, also ich hab's nicht hingebracht oder es gibt's vielleicht einfach nicht auf Deutsch auf Disney Plus, keine Ahnung.
Die Rechte wahrscheinlich.
Was, die? Ach,
die okay. Rechte, wieder mit X-Men, mit der X-Men-Serie ist meine ich genau so.
Mei, schön,
die hätte mir ich gern angeschaut, aber die meine ich auch nur auf Englisch dran.
Und da muss ich sagen, da habe ich in der Stimme schon immer so einen leicht arroganten Ton gehört, der mich sehr gestört hat.
Okay.
Also ich war eine ganze Zeit lang wirklich auf der Seite der Mutanten.
Ach so, ein Wahnsinn. Du bist der Verrückte.
Naja, also vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der sagt, hey ja, ich habe auch meistens ein Herz für Mutanten, erzählen wir mehr. Die haben es dann natürlich auch nicht leicht. Die wohnen da in der Wüste und da sind ja ganz früh Atomtests gemacht worden. Und da gab es halt ein paar Leute, die haben halt dann gesagt, na, wir leben da schon immer und wir wollen hier weiterleben. Und dann hat die US-amerikanische Regierung gesagt, okay, mir egal, wir machen trotzdem unsere Tests. Dann haben die gesagt, hä? Und dann gehen wir in die Minen. Dann hat die Regierung wieder gesagt, ja, macht's doch. Tja, und dann waren die da in die Minen und haben sie verstrahlen lassen und sind jetzt alle sehr deformiert.
Selber schuld.
Selber schuld, so wie der Mike sagt, genau. Aber deswegen muss man ja als Mutant nicht unbedingt böse sein. Allerdings, wenn man nicht recht für andere Leute trifft und so auf so eine arrogante Familie stößt, dann kann man die schon mal angreifen, gell?
Ja, unbedingt. Apropos Angriff, also ich finde ja, dass der Film an sich eine totale Abrechnung ist mit dem American Way of Life, weil da einige Sachen dabei sind, die wirklich so das Verhalten von die Amis ein wenig, ja, auf die Schippe nimmt oder einer den Spiegel vorhält, weil wenn es dann, bevor sie dann trennen, dann so richtige erzkonservative amerikanische Vorzeigefamilie, sie beten noch und Ding und lauter so Sachen und wenn es dann auch noch als Mordwerkzeug eine amerikanische Flagge hergenommen wird und so Geschichten. Also es gibt schon ein paar so Seitenhiebe auf den American Way of Life, finde ich.
Ja, was ich am lustigsten gefunden habe, war die zwei, die natürlich sofort die Schusswaffen auspacken, schießen einfach irgendwo hin. Da hat keiner mal irgendwie sich gedacht, okay, steh bleiben und zielen, das wäre jetzt vielleicht gerade das Beste. Na, ich lauf und gleichzeitig schieße ich und ab und zu treffe ich vielleicht einmal so ein bisschen an den Rand von der Person, die ich treffen will, die relativ dicht hinter mir herläuft, aber na, steh bleiben und zielen, das ist ja zu easy. Ja.
Ja.
Ja, ansonsten habe ich eine der Schauspielerinnen wiedererkannt.
Oh ja.
Ich als alter Lost-Veteran. Genau.
Ja.
die Emily de Raven, oder wie die heißt, oder Ravine, ich weiß nicht, die die Brenda spielt.
Aha.
Die ist natürlich auch nicht leichter in dem Film.
Gar nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob die da in der Mitte des Films nicht auch sogar ein sexuelles Abenteuer hinter sich hat, ein nicht ganz so freiwilliges. Ja.
Ja, also es wird zwar nur angedeutet, aber ich glaube, das geht in die Richtung.
Oh mei.
Oh mei. Nicht schön, nicht schön. Aber wenn wir dann schon bei den groben Sachen sind, also anfangen tut ja alles mit dem Selbstmord von dem Tankwart, der sich dann mit der Schrotflinte um seinen Kopf erleichtert. Und das fand ich schon mal...
Was? Das ist nicht am Anfang.
Nein, aber dann... Nicht am Anfang, ja. Aber das ist die erste Splatter-Szene.
So, du meinst, wo dann die Mutanten entscheiden, hey, wer kann man angreifen?
Ja, aber das ist nur davor. Da wo es dann einen Big Bob quasi überwältigen.
Ja,
da schießt sich doch dann der Tankwart selber einen Kopf weg. Und das finde ich auch super, vor allem, weil es dann so richtig genüsslich aus drei verschiedenen Kameraperspektiven draht ist, weißt du, also so richtig Schuss vorne, Schuss von oben, nochmal Schuss von vorn. Ja, der Film, der suhlt sich da in seine richtig starken Effekte.
Also da waren einige Passagen dabei, da habe ich mir dann wieder gedacht, es ist echt erstaunlich, was für Filme Disney Plus ins Portfolio packt. Ich habe es mir bei No Exit schon gedacht, aber jetzt da wieder... Da gibt's halt einfach eine Szene, wo dann einer von den Mutanten, weil die haben natürlich nicht nur Hunde dabei, sondern Wellensittiche, sie einen von diesen Wellensittichen anschaut und sie da denkt, Wellensittich. Und den Rest kennt's euch denken.
Ja. Der sauft den aus wie Bierdosen.
Oh.
Wir können allgemein mal jetzt über den Angriff in der Nacht reden, also, weil ich finde das wirklich, also die Szene und später dann der Kampf, der Duck, gegen den großen Mutanten.
Ja.
Weiß ich mir gerade, wie der heißt.
Weiß ich nicht, Big Boy.
Nein, der hat ja sogar irgendeinen coolen Namen irgendwie. Die heißen doch Pluto und so meine heißen die, oder?
Jupiter,
Pluto. Ja, okay. Auf alle Fälle gegen den, ja, Pluto heißt er, der große Dicke, also der große Storke. Die zwei Szenen, die finde ich, also für Horrorfilmstandards echt Wahnsinn. Also der Anfang, also der Angriff da bei Nacht, er ist so krass intensiv abgedreht, auch von der Musik her, es ist ja dann teilweise nur noch wie fast wie Techno, so du, 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 du. Und dann, was mit den Leuten alles passiert und was die alles mitmachen müssen. Und zuerst gibt mir die Ablenkung quasi, dass der Vater am Baum gekreuzigt, angezündet wird und so. Also richtig krass, und was die dann im Wohnwagen alles mitmachen müssen und BS-Baby wird bedroht und dann kommt noch die Szene mit der Muttermilch. Leider tue ich es jetzt gar nicht ausführen. Aber das, was auch die Schauspieler da ableisten und die Effektschmiede, ist schon echt irre.
Also, allein wie die Mutanten ausschauen und wie das dann auch alles wirkt, wie du schon sagst, mit der Musik und dem ganzen Drum und Drum, da wird einem schon sehr unbehaglich.
Voll. Voll. Und dann, wenn die Mutter dann...
Das war dann tatsächlich so der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, vielleicht sind die Mutanten doch nicht die Guten.
Ah, bist du dann doch so drauf gekommen, oder was?
Ja.
Es ist auch, der Film ist ja im Kino damals, ich habe ihn damals sogar, glaube ich, dreimal im Kino gesehen, weil er mir so gefallen hat. Nicht, weil ich nicht verstanden habe, sondern weil er mir einfach gut gefallen hat. Und zwar war der geschnitten im Kino, oder das war die R-Rated-Version. Und ich glaube, dass es ungefähr 1,5 Minuten Zeitunterschied ist, aber auch ganz viel unterschiedliches Bildeinstellungsmaterial. Und also das ist einmal ein Film, wo wirklich sich der Titel Unrated wirklich lohnt. Also die sind wirklich so viel Schauwerte mehr als im Kino, das ist wirklich irre. Und wundert mich bis heute, dass der Film mit der Freigabe ab 18 ohne Schnitte durchgekommen ist, weil der wirklich ganz hartes Brot ist.
Also allein die Szene, wo der Tankwart sie den Schädel wegblast, also das hui.
Ja, und sie halten halt immer voll drauf, gell.
Ja.
Was ich dann auch cool fand, das ist dann die Wandlung eben vom Duck, der dann durch die Wüste streunert mit einem total verdreckten Hemd und so und schaut dann ein wenig aus wie der Ash aus den Evil Dead Filme, der dann quasi den Mutanten noch muss und sein entführtes Kind wiederholen muss und so. Ja, fand ich cool, vor allem wie er dann da sie behaupten kann gegen die Mutanten teilweise, das war schon cool.
Weil, wie schon gesagt, in meinen Augen hat keiner der Charaktere jetzt so einen richtig sympathischen Eindruck hinterlassen, auch der Duck nicht.
Okay.
Ich habe bloß gedacht, ach, das Baby sollte man jetzt vielleicht doch holen. Deswegen, ja, greif du mal an. Was ich uncool gefunden habe, ist, dass er sie den Schäferhund mitgenommen hat.
Mhm.
weil ich mir dann gedacht habe, der Hund kann jetzt mal wirklich gar nichts dafür, okay? Das heißt, wenn du den jetzt einfach so als Einmalwaffe benutzt, dann war ich jetzt echt sauer. Aber ja, da möchte ich jetzt nicht so viel spoilern.
Da gibt es nämlich eine coole Szene aus Hills of Ice 2, also den alten Hills of Ice 2, das ist ein Sequel quasi von dem Wes Craven-Film. Und da spielen ja auch die Hunde mit und so. Das ist ja alles hübsch ähnlich. Und da sieht man dann in einer Szene, quasi einer von den Hunden, der den ersten Teil überlebt hat, hat dann ein Flashback und erinnert sich an das, was damals war. Da lacht sie tot. Gerade mal so nebenbei, das war immer so eine Szene, wo ich mir denke, ah, das ist so zum Fremdschauen, wenn die Kamera auf den Hund hinfährt und dann kommen die Erinnerungen vom Hund und sagst, ah, nein,
ah, das finde ich cool. Film das finde ich echt cool. Ja, warum soll der Hund nicht auch ein Flashback haben?
Ja, voll. Das war der erste Film mit Hunde-Flashback wahrscheinlich.
Boah, leck, ob mein Hund jetzt mal ein Flashback hat, wenn ich aus dem Büro aussiege, um mir einen Kaffee zu holen und ihn zurücklasse.
Ich hätte eher gesagt, wenn du noch gerade aus der Duschen kommst.
Hey.
Was auch noch recht cool ist, der Duck wacht ja dann auch mal in einer Gefriertruhe auf mit lauter Leichenteile. Und die sind dann 2017, also quasi ein Jahr später, in Eli Roth's Hostel Part 2 nochmal verwendet worden.
Du meinst 2007?
Was?
2007.
Ja. Also wie gesagt,
17.
Schon wieder 2017. Das gibt's doch nicht, hör wieder mal auf. 2007 natürlich, Entschuldigung da draußen. Ja. Da gibt's ja eben auch eine Szene, wo einer von denen Folterer quasi mit so einem Wong durch die Gänge fährt und dann ein paar Leichenteile drauflegen und dann, wenn's den Film nochmal anschaut, dann denkt ihr euch, ha, die Teile, die waren schon mal in der Gefriertruhe bei Hills of Ice.
Ah, okay, das ist cool. Das ist echt ein cooles Gimmick.
Ja, das ist Wissen mit dem, was du mal auf irgendeiner Party trumpfen kannst. Ich weiß nicht, auf was für Partys das ist, so geht's, wo ja. Sich die Themen behandelt werden, aber das kannst du auf alle Fälle irgendwo einschmeißen.
Ist auf jeden Fall scheiße, wenn derjenige The Hills Have Eyes und Hostel 2 nicht gesehen hat.
Ah, das ist dann schon blöd. Dann musst du einfach schauen, dass du sagst, ach, ich geh jetzt schnell auf Toiletten und kommst nie wieder.
Genau, richtig. Ah, Entschuldigung, mein Notar hat angerufen. Da muss ich jetzt schnell hin.
Aber ganz schnell.
Wir kamen eigentlich fast schon zum Fazit übergehen, oder? Also ich bin zumindest schon echt heiß.
Es ist noch eine Sache, die wo ich noch gerne sagen darf, und zwar eine Mode, wo ich mir nie so richtig Erwähnung finde, und zwar der Billy Drago, der spielt da einen von den Mutanten, der dann am Schluss die Mutter anknappert noch. Der ist also ein richtiges Fiesling-Gesicht, den man aus so vielen Filmen aus die ja auch aus die 80er kennt, zum Beispiel aus Invasion USA mit dem Chuck Norris und so, oder eher wegen aktueller Imprint, die Masters of Horror-Folge von Takashi Miike, und den finde ich immer cool. Wollte ich gerade noch mal gesagt haben, Billy Drago ist leider schon gestorben, aber macht immer eine gute Figur. Finde ich cool, den Typen.
Ja, der schaut auf jeden Fall echt weird aus. Also bei dem, glaube ich, der hat kein Make-up-Druck gehabt als Mutant.
Genau.
Aber muss schon sagen, ein weirder Typ.
Ja. Genau, weil ich es nur gerade gesehen habe. Wir haben ja vorhin vor die Kürzung, oder ich habe vor die Kürzungen geredet, und zwar haben es 31 Veränderungen gemacht in der Vergleich von der R-Rated zur Unrated-Version. 31 Veränderungen, das ist schon, da ist schon ja, was los.
Nicht schlecht.
Dann gehen wir zum Fazit.
Ja, dann möchtest du den gleich weitermachen?
Ich kann das gerne machen. Also negativ, wo wir schon mal über die Hunde geredet haben, also mir sind die Hunde in dem Film viel zu schlau. Die haben mal zu nervig intelligent, also das sind so Sachen, vor allem auch dann auch die Rachegelüste quasi, den der andere Hund dann so ungefähr hat, ja, finde ich immer ein wenig störend. Allgemein so mit so Tiereinsatz in Horrorfilmen, vor allem wenn es dann in die Richtung geht, dass so aktiv unterwegs sind und für das gute Kämpfen in Anführungszeichen, nervt mich allgemein ein bisschen. Und die haben mir in dem Film eindeutig zu schlau.
Da wäre es besser gewesen, wenn der andere Wellensittich siegelgerecht hätte und dann dem Mutanten, weiß ich nicht, in die
Augen. Ja, weil es da wahrscheinlich eher mal passiert, dass der Wellensittich ins Auge fliegt oder sowas, dass der mitfliegt und der dem dann... Ja, passt. Ja, und das Positive ist halt wirklich, ich hab's vorhin schon gesagt, also der Überfall in dem Camper, das ist irre. Also selten sowas Intensives gesehen in einem Mainstream-lastigen Horrorfilm. Eben auch der Kampf mit Pluto, also auch was dann unser Duck alles mitmachen muss und so, brachial durch eine Wand geschmissen wird und so. Und das ist, wie das inszeniert ist mit so einer Wucht. Also die zwei Szenen gängen für mich in die Geschichte des Horrorfilms ein. Ich finde das richtig geil und das nimmt einen so richtig mit.
Hui.
Ja, sagst denn du noch?
Ich fange mit dem Positiven an. Ich finde das Make-up von den Mutanten echt scheiß grandios. Ich glaube, manch einer hätte sich wahrscheinlich gedacht, ach, Kim, bis mir das irgendwie hier bastelt haben. animier mal den doch mal schnell. Ja. Oder zumindest einen Teil davor. Ich glaube, mit heutigen Standards, das einem dann wahrscheinlich gar nicht so stark auffallen, was ist jetzt Animation und was ist tatsächlich Make-up.
Ach, aber ich weiß es nicht. Also momentan, das CGI momentan ist ja streckenweise grauenvoll. Also ja. Momentan, also ich weiß nicht, wo es los ist. Also ich habe schon Filme von Anfang der 2000er gesehen, die haben ein bestes CGI, wie so manche groß budgetierte Filme momentan, mich die gerade noch mal gesagt haben.
Ja, irgendwo muss man ja sparen.
Irgendwo wir sind muss doch, das machen.
Mike, wir sind doch in der Krise.
Ja, das stimmt. Aber zu der Zeit noch nicht.
Ja.
Ich muss aber sagen, der Aschar, er ist ja ein riesen Horror-Fan und so, und ich glaube halt einfach, dass dem der Fall Druck länger ist, dass er das so urig wie möglich umsetzt, so wie es er als Jugendlicher oder wie er zum Horrorfilm gekommen ist, wie er das gesehen hat. Und ich glaube, dass, ja, das ist, du hast einfach in der Horrorszene als Film mehr Ansehen, wenn du mit praktischen Effekten arbeitest.
Ja.
Das ist einfach, schau dir The Thing an vom Carpenter und dann das Prequel mit den CGI-Verwandlungen und Kreaturen, das ist eins von den besten Beispielen. Also praktische Effekte bleiben und CGI schaut einfach irgendwann scheiße aus.
Ja, ich meine, deswegen muss man trotzdem bei dem einen oder anderen Film dann aber mit einem Augenzwinkern zur Handlung rangehen. Und das ist ja hier auch der Fall. Aber wie schon gesagt, um nur meinen Punkt abzuschließen, ja. Die Mutanten hammermäßig, also auch der eine Mutant, der so eher zum Schluss dann rauskommt, wo der Schädel dann über den Stuhl drüber geht.
Der Brain.
Ja, und der, was da so runterhängt, Hammer, schaut richtig krass aus.
Mhm.
Ansonsten diese verschobenen Augen und das alles, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich.
Ja.
Und was mir nicht so gefallen hat, also ich bleib dabei, ich finde wirklich irgendwie jeder Charakter von der Familie hat in meinen Augen so einen eigentlich unsympathischen Eindruck gemacht. Die Hunde, also der eine Hund, ich glaube Beauty, das ist der Hund, der ja am Anfang dann wegläuft und dann erwischt wird von den Mutanten. Ja, dem heule ich hinterher. Der einzige, den ich cool gefunden habe, war der Beast.
Okay.
Der andere Hund, der so schlau war, den du nicht leiden kannst.
Das war der Lieblingscharakter im Film.
Ja, das ist mein Lieblingscharakter. Und,
okay. Weil der schlau war wie alle anderen.
Ja, genau. Aufgrund von seiner Intelligenz fand ich den toll.
Oh Mann. Nein, ich mag das. Jetzt kriegst du von mir die Blu-ray und dann schaust du mal die deutsche Synchro, weil dann magst du die Leute wahrscheinlich lieber.
Das also, kann sein.
Ja.
Wahrscheinlich haben es da ganz andere Witze gemacht. Ich meine, da waren es halt einfach vielleicht zu Ami-haft. Aber ja, leih mal das mal. Hier ist mal gerne nochmal auf Deutsch. Vielleicht verstehe ich dann den Film nochmal ganz anders.
Vielleicht verstehst du dann das kein Außerirdische von so einem Mutanten, oder?
Genau. Ja, und dann nur unser Triple Threat, Mike. Mm. Kennt man in diesem grandiosen Stückchen Filmgeschichte den Titten vor?
Nein.
Und wie schaut's aus mit Schwengeln? Trompeten, sorry.
Nein, trompetet wird nicht.
Trompetet wird nicht, aber...
Aber
dann kann man höchstwahrscheinlich tote Tiere vor, richtig? Ja,
und zwar die Beauty, die da drauf geht, oder auch die Eidechse.
Und der Wellensittich.
Und die Eidechse, die quasi vor dem, bevor das Auto quasi verunglückt,
ja,
schnappt doch die Stacheln auf und dann zerteilen es so ein kleiner Leguan oder Eidechse oder was weiß ich, was das ist.
Eidechserich.
Eidechserich, ja. Eidechserinnen, muss man sagen, oder?
Ach so. Doppelpunkt innen, ja.
Ja, also du hast das jetzt nicht bereut, dass ich dich da dazu gedrängt habe, den Film zu schauen, oder?
Na, absolut nicht, absolut nicht. Auch wenn meine Frau alle 5 Minuten zu mir gesagt hat, warum schauen wir den an? Aber ich habe ihn cool gefunden. Also allein der Tipp mit dem Mr. Anjar hätte mir gereicht, dass ich dann gesagt hätte, ach so, ja, dann schau ich mal den gerne.
Gut, dann gebe ich dir den, kann ich dir nur mitgeben, und zwar den High Tension, den er gemacht hat, sein Erstlingswerk. Also das war auch so voll, den müsstest du dann auch mal anschauen. Der ist sensationell.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich finde, der Herr Anjar hat sehr viel Talent.
Auf jeden Fall. Vor allem, wir haben schon mal über ihn geredet, über den Piranha 3D. Natürlich.
Und über Crawl. Und über
Crawl. Ja. Wer so eine Kerl hat, hört nein. Haut jetzt sonst überall seine Likes bei uns hier und schaut bei uns auf die Social Media Kanäle vorbei. Macht vielleicht auch ein Steady-Abo, weil Geld hat uns unglaublich anspornen, oder?
Ja, das geht. Ich mache das eigentlich alles hauptsächlich wegen dem Fame und wegen der Liebe, die ihr uns dann zukommen lasst.
Genau.
Und Geld, ja, das uns
der schnöde
Mammon schon ein bisschen glücklich machen. Dann darf der Kani vielleicht da wieder mitmachen. Ich meine, mittlerweile sein Honorar, das ist echt krass gestiegen.
Ja, und der darf es nur für Alkohol ausgeben. Das war jetzt nichts.
Ach so, oh je. Aber dann gibt's uns das Geld. Wir werden dadurch Alkohol kaufen, der eher dann für uns ist als für einen Kani.
Ich kaufe mal einen Film oder zwei.
Ja, oder so. Sehr schön. Dann, Mike, vielen Dank, dass du uns da mal wieder einen Film beschert hast, den ich nicht bereue.
Sehr schön. Und danke, dass du dem meinem Tipp so schnell nachgekommen bist. Das war sehr cool.
Ja, bitte, bitte. Bitte. Irgendwann kriege ich die schon nur so weit, dass du dir dann ein Fraktus anschaust.
Ah, ist auf meiner Watchlist. Hör mir auf, er ist auf meiner Watchlist.
Ja, und ist immer ganz unten.
Ja, leider. Ich weiß nicht, wie er da immer hinkommt.
Die Kinder, geil, die Kinder. Wenn sie wieder mit Letterbox aufeinander spielen.
Ich glaube, ich schenke dir das zu Weihnachten.
Okay.
Also
du hast ja nicht gesagt.
Sehr gut, sehr gut. Also dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
Ja, danke, ich dir auch.
Und danke fürs Zuhören.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Zuhören beim besten Podcast
der Welt. Bam.